So, guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ihr habt eine ganz schöne Woche gehabt, dass ihr auch gut schlafen konntet. Vor allem die kleine Kinder und Babys daheim haben. Ich hoffe, dass ihr auch eure Bibel dabei habt, weil wir haben heute viel vor. Also wir werden heute viel lesen, wir werden das ganze Buch vom Neuen Testament bearbeiten, wenn die Zeit das uns erlaubt und wenn Doris mir das auch noch erlaubt. Gut, um was geht es heute? Einige von euch wissen das bereits, weil das halt gesagt worden ist. Es kommt jetzt Ende August kommt eine Predigtserie, wo man über Gott und seine Stimme predigen wird. Und zwar, man wird vor allem im Fokus haben, wie können wir Gottes Stimme vor allem im Gebet hören. Die Schrift sagt auch, dass wir nicht nur im Gebet, sondern auch in der Schrift und sogar auch mit verschiedenen Ereignissen können hören und verstehen. Heute werden wir aber speziell etwas in der Schrift lesen, in der Bibel, wo eigentlich wirklich Gottes Stimme ist. Und zwar auf eine so direkte Art und Weise, wie ihr es noch nie gehört habt. Ja? Das ist komplett etwas Neues. Und zwar lesen wir 2. Johannes. Die, die Bibel haben, können es gerne öffnen, sonst könnt ihr es auch hier lesen. 2. Johannes, Kapitel 1. Der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in der Wahrheit liebe, und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in der Wahrheit und Liebe. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Das Brief ist von Johannes, der Älteste, an die auserwählte Herrin und ihre Familie, also ihre ganze Familie, gerichtet. Es ist auch so, dass wir können ahnen, dass es eine Witwe ist. Weil sonst wäre es eigentlich relativ von einem schlechten Geschmack, auch vom Kontext und von der Kultur her, dass der Mann auch gar nicht erwähnt wird. Also wir wissen, dass Johannes, und zwar er tut sich selber als der Älteste nennen. Also er fängt das Brief an, indem er sagt, meine Kirchenfunktion. Ja? Das ist ich persönlich, ich kenne dich persönlich und ich als meine Kirchenfunktion, weil du bist wahrscheinlich auch Leiter und deine Familie tut auch wahrscheinlich eine kleine Kirche dann leiten. Es ist auch so, dass damals ist es so, dass die Christen, die haben nicht am Sonntag einen Gottesdienst gehabt, sondern sie haben sich in kleinere Grüppli gesammelt. Und sie mussten in verschiedenen Häusern können, den Gottesdienst zelebrieren. Und deswegen war immer halt eine Familie dann so quasi verantwortlich dafür gewesen. Und Johannes war halt jetzt der, der so quasi dann die bestimmte Gruppe so quasi wie nicht überwacht, aber er hat so quasi die Gruppe gegründet und er fühlt sich dann so quasi als verantwortlich auch für die Gruppe. Er sagt auch, dass die Frau eine Auserwählte ist. Und in dem Kontext können wir auch annehmen, dass halt auserwählt heißt, dass sie dann gläubig ist. Denn auch Petrus, er schreibt auch, es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also die Frau ist nicht nur und ihre Familie nicht nur Gastgeber von einem Hauskreis oder Hauskirche, sie sind auch gläubig, sie sind wahrscheinlich auch länger im Glauben, weil auch Johannes sie auch persönlich kennt. Und wenn ich das alles so quasi zusammen schaffe, kann ich relativ interessant erkennen, dass es auch viele von uns auch so ein bisschen in dieser Kategorie reinpassen. Er spricht dann zu ihr direkt. Auch im 3. Brief von Johannes sagt der Älteste, also Johannes, an den geliebten Gaius. Ist aber unterschiedlich als die Art und Weise, wie er denn die Gemeinde im 1. Johannes anspricht. Mit meinen Kindern, dies schreibe ich euch. Von dem her, wenn wir den 1. Johannes, 2. Johannes und 3. Johannes miteinander vergleichen können wir eigentlich sagen, dass das erste Johannes an die Gemeinde gerichtet ist, und zwar an die ganze Gruppe. Zweite und dritte Johannes sind aber persönlich. Johannes schrieb an die auserwählte Frau, an Gaius. Und von dem her können wir auch sagen, dass das Brief persönlich ist. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass das Brief ist so aktuell. Und wie ihr wisst ja, Gottes Wort ist eigentlich so lebendig, dass auch heutzutage aktuell ist. Von dem her können wir auch annehmen, dass Johannes uns das Brief so wird schreiben. Der Älteste an Barbara. Der Älteste an Christoph, an Hans, an Doris. Ja? Nun ist dann die Frage, was sagt er aber denn genau? Wenn er jetzt das Brief nicht so allgemein an die Kirche schreibt, wie es im 1. Johannes ist, und es ist auch relativ ein grosses Brief und es geht auch um relativ viele Themen. Er schreibt das jetzt persönlich. Und zwar, okay, dir, das liegt mir jetzt im Herzen und das wollte ich dir jetzt unbedingt sagen. Später im Brief sagt er noch, ich werde dich noch besuchen und dann werden wir noch Kaffee haben und Kuchen und dann können wir noch über alles reden. Aber das sind die Punkte, die für mich wichtig sind. Und jetzt schauen wir halt den ersten Punkt, der für ihn extrem wichtig ist. Er tut in den ersten vier Versen tut er Wahrheit unglaublich viel Mord erwähnen. Und wir erkennen, dass okay, er meint da mit Wahrheit wahrscheinlich mehr als nur, ich meine das echt oder wahrhaftig, sage ich euch, weil das halt ab und zu dann im Neuen Testament von Jesus gesagt wird. Die Wahrheit hat einen anderen Aspekt. Die Wahrheit wird dann vom Johannes spezifisch personifiziert. Sprich, die Wahrheit ist nicht nur so, wie wir heutzutage die Wahrheit verstehen, so quasi als, können wir sagen, als eine Gruppe von Tatsachen, wo wir wissen, dass sie objektiv immer stattfindet. Oder? Also wir lieben das, wenn wir in der Wissenschaft über Wahrheit reden, dann geht es wirklich nur um objektive Sachen. Sachen, die komplett unpersönlich sind. Ja? Johannes sagt aber, nein, die Wahrheit ist mehr als nur Sachen. Die Wahrheit ist mehr als nur irgendwelche objektiven, nicht persönlichen Aussagen, die immer gelten. Johannes sagt, die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit ist mit uns und sie ist in uns. Okay? Und die Wahrheit kann sogar viel mehr machen. Er sagt, wir können sie erkennen, wir können für sie handeln. Wir können in ihr lieben, wir können in ihr bleiben, sie kann uns heilen, wir können in der Wahrheit gegründet sein und wir können in der Wahrheit wandeln. Also es ist offensichtlich, dass für Johannes die Wahrheit viel mehr ist als, wie gesagt, nur die objektive Aussage, die wir heutzutage einfach mal so überall in der Wissenschaft haben. Aber was meint er genau? Und Gott sei Dank hat Johannes auch noch gerade geschrieben, was er unter Wahrheit versteht. Und zwar im 1. Johannes, Kapitel 2, er sagt, ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet. Schaut der Grund, warum dass er überhaupt nicht erklärt im 2. Johannes, was ist überhaupt Wahrheit. Weil er weiß, du kennst die Wahrheit. Du weißt, wovon ich rede. Das muss ich dir jetzt nicht erklären. Das habe ich jetzt der Kirche, in der Gemeinde, theologisch, ihr mir erklärt, aber dich persönlich, ich weiß, dass du es kennst. Und der wüsstet ja, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also jetzt in dem Vers, Johannes sagt ganz klar, die Wahrheit ist, dass Jesus der Christus ist. Er sagt sogar noch im 2. Johannes, Kapitel 1, Vers 7, das werden wir nachher auch noch lesen, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Also jetzt es ist nicht nur, dass Jesus der Christus ist, sondern auch Teil der Wahrheit ist, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Also, dass er Gott ist, dass er der Sohn ist. Und Jesus selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater als nur durch mich. Deswegen können wir sagen, wenn Johannes über die Wahrheit redet, dann ist es eindeutig, dass er über eine Person redet. Eine Person, die handelt, die mit uns ist, die in uns ist, wo wir dann für die Person können agieren. Und die Person ist ja Jesus. Von dem her, wenn wir jetzt die ersten vier Verse vom Johannes lesen, und das werden wir nachher lesen, versuchen wir das in dem Kontext zu lesen. Weil Jesus hat eigentlich so viele Sachen gesagt, dass sogar Lewis uns zu einer relativ krassen Entscheidung bringt. Er sagt, Jesus hat so viele Sachen gesagt und so krasse Sachen, dass wenn jemand kommt und sagt, ich bin bereit, Jesus als einfach einen Lehrer zu sehen, der Moral, also einfach Moral zu akzeptieren, aber nicht den Anspruch von Gott hat. Das ist genau das, was wir als Christen nicht sagen dürfen. Ein Mensch, der nur ein Mensch wäre und das sagen würde, was Jesus gesagt hat, der hätte keine Moral. Deswegen ist die Entscheidung, die wir haben, ist entweder ist Jesus und, also ist und war Jesus Gottes Sohn, oder er ist einfach ein Verrückter oder etwas Schlimmeres gewesen. Es hat keine graue Zone. Ja? Also entweder ist Jesus die Wahrheit, Gottes Sohn, und alles das, was er gesagt hat, ist wahr. Und alles das, was er gemacht hat, ist wahr. Oder er ist ein Verrückter und er hat einfach irgendetwas herausgefunden, wo eventuell irgendwie die grösste Lüge von der ganzen Menschengeschichte ist. Es geht kein dazwischen. Und deswegen, wenn wir jetzt die ersten vier Verse nochmal lesen und wir die Wahrheit durch das Wort von Christus, Jesus Christus, austauschen, wird es ein bisschen klarer. Er sagt, Johannes, an dich und deine Kinder, die ich in Christus liebe, und nicht ich allein, sondern auch alle, welche Christus erkannt haben, um Christus willen, der in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in Christus wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Also nur in den ersten vier Versen, nur in der Ansprache, in der Anrede von seinem Brief, macht er eindeutig einen kolossalen Punkt. Und zwar, dass Christus absolut zentral in deinem Leben sein muss. Und zwar, und wir haben keine Zeit, um alles wirklich so mega ins Detail zu analysieren, aber er sagt, er lebt in Christus. Das heisst, dass die Liebe, die er hat, aus Christus rauskommt. Das ist die gleiche Liebe, die wir eigentlich sollten haben, um unsere Feinde zu lieben. Es ist nicht schwierig, deinen Feind zu lieben. Es ist unmöglich, deinen Feind zu lieben. Wenn es eben nicht die Liebe ist, die von Gott selber kommt. Und das Gleiche, er sagt mir, ich bin ja nicht allein. Du wirst auch geliebt von allen anderen, die auch Christus anerkannt werden. Und deswegen ist es auch so schön. Und es ist auch traurig, dass eben jetzt Leute wegziehen müssen und halt jetzt nicht mehr bei uns sind. Aber es ist so schön, dass wir immer noch in Christus verbunden sind, dass wir Teil von der gleichen Gemeinde sind, dass wir Teil von der gleichen universellen Gemeinde sind. Auch für die Leute, die in Mosambik am Studieren sind, oder die Leute, die in Peru, in Südamerika, im Urwald, egal wo, wir sind Teil von der gleichen universellen Kirche, weil wir eben vereint sind in Christus. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, der Punkt, den jetzt Johannes am Anfang macht, ist, dass Jesus absolut zentral in deinem Leben muss sein. Wenn wir dann weiterlesen, ab Vers 5, er sagt, und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir vom Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es vom Anfang an gehört habt, dass ihr darin, also in der Liebe, wandeln soll. Und das ist wieder so ein Text, sind wieder so Verse, die, wenn man, also auf den ersten Blick, fast ein bisschen wie tautologisch aussieht. Also man versteht es eigentlich nicht so ganz. Der meint, okay, wir müssen in seine Gebote wandeln, aber das Gebot heisst, dass wir sie lieben, aber wir müssen in der Liebe wandeln, damit wir seine Gebote irgendwie... Es macht irgendwie nicht so... Es ist nicht so schön erklärt. Aber wir wissen jetzt, dass es geht nicht darum, dass er das erklärt, sondern er weiß, du weißt es bereits. Ich sage es einfach als Erinnerung. Aber was meint er jetzt genau damit? Er sagt, nach seinem Geboten wandeln, in der Liebe wandeln. Und das ist etwas, was auch häufig in der Bibel vorkommt. Das ist nicht nur jetzt bei Johannes so. Wir haben nach seinem Geboten wandeln, in der Liebe wandeln. Im Vers 4 haben wir ja gelesen, in der Wahrheit wandeln. Galater sagt, man sollte auch im Geist wandeln. Und sogar im 1. Mose ist dann geschrieben, dass wir mit Gott wandeln sollen. Es ist nicht wortwörtlich gemeint. Oder? Also wenn ich dann wandere, das heisst nicht, dass ich irgendwie die Wahrheit irgendwie unter meinen Füßen habe, sondern das hebräische Wort dafür ist Halach. Und wortwörtlich heisst es wirklich gehen und laufen. Und das Wort kommt x-tausend Mal in der Bibel vor, weil halt die Leute ja von A nach B gelaufen sind. Oder sie haben kein Auto, kein Flugzeug. Sie sind ja gelaufen. Aber es hat auch noch eine hebräische Meinung. Also nicht Meinung, sondern eine hebräische. Es ist auch eine hebräische Bedeutung. Danke. Und zwar, wenn man sagt, ich laufe in oder ich laufe mit jemandem, das heißt, dass ich danach lebe. Also mein Leben ist danach gerichtet und ich verhalte mich auch dementsprechend. Für diejenigen, die es wissen, es gibt auch mehrere Verse, wo der Weg laufen ist auch ein Konzept, das mehrmals in der Bibel vorkommt. Das ist jetzt nicht irgendwie zuerst beim Johannes irgendwie vor. Das kommt mehrmals vor. Psalm 119 ist auch einer der bekanntesten Verse von dem Kapitel. Dein Wort ist meine Füße Leuchte und dein Licht auf meinen Wege. Darum wandle du auf dem Weg der Guten und bewahre die Pfade der Gerechten. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Apostelgeschichte 2. Und jetzt ist die Frage, wir wissen, dass Johannes erwähnt, dass wir in seinem Gebot und in der Liebe wandeln sollen. Jetzt wissen wir das auch vom kulturellen Kontext, dass in etwas im Laufen oder mit jemandem laufen, heisst, dass wir unser Leben danach richten sollten. Und wir wissen auch, dass das ein Konzept ist, das im Alten Testament mehrmals vorkommt. Aber was genau ist das? Was genau heisst das, in der Liebe zu laufen, in der Wahrheit zu laufen, im Geist zu laufen? Dafür machen wir jetzt einen kleinen Exkurs in Weltreligionen. Und zwar für die Juden und im Judentum. Sie haben mehrere heilige Schriften. Ja? Und zwar nicht nur alte, sondern es ist auch, wie gesagt, es gibt auch rabbinische Gesetze, die halt auch im Verlauf der Jahrhunderte dann geschrieben worden sind. Die Ansammlung von all den Lehren, die die Juden haben, heisst Halacha. Ja? Die Halacha ist so quasi der rechtliche Teil der Überlieferung des Judentums, vom Ganzen. Und die besteht aus mehreren Sachen. Von den Geboten, also von den Mitzvot, vom Talmud, von den Auslegungen, vom Gesetz und so weiter. Ja? Also das ist so quasi das gesamte Verständnis, von was Judentum überhaupt ist. Halacha aber wiederum basiert auf die Mitzvot. Und die Mitzvot sind die 613 Gebote, die die Juden haben. Ja? Es sind 613 Gebote, dafür sind 365 verboten, also das dürfen ihr ja nicht machen. Und 248 Gebote, das sind die Sachen, die ihr eigentlich müsste machen. Und einfach mal so in Klammer, es ist interessant, dass von den 613 Geboten eigentlich nur 270 sind heute einhaltbar. Also sie können es machen, weil das Templum ja noch nicht aufgebaut ist. Oder wieder aufgebaut ist. Und deswegen sind alle anderen sind immer auf dem Templum bezogen. Und weil der ja noch nicht wieder aufgebaut ist, können sie eigentlich nur 270 von diesen 613 Geboten einhalten. Ich habe hier nur ein paar von diesen Mitzvot aufgeschrieben, weil ich eigentlich noch recht interessant gefunden habe, dass man erkennt ein paar von denen. Oder wie zum Beispiel, dass niemand Geister beschwöre. Es gibt aber andere, die auch so ein bisschen speziell sind, oder dass man über Erbschaftsrecht reden, also sprechen müsste. Das ist auch Teil von der religiösen Gebot. Ja. Mitzvot wiederum, die basieren auf etwas anderes. Und zwar auf die 10 Gebote. Seht ihr, wie alles so ein bisschen auf etwas anderes dann basiert? Oder? Und die 10 Gebote, die kennen wir ja wahrscheinlich, oder? Der Kagot. Wenn wir aber die 10 Gebote genauer analysieren, und jetzt werden wir nicht durch alle genau eins zu eins durchgehen, wenn wir die genau analysieren, erkennen wir, dass die eigentlich in 2 Gruppen unterteilt sind. Und zwar die ersten 4 Gebote, die reden über die Beziehung, die du und Gott haben. Ja, du sollst nur einen Gott haben und keine anderen Götter. Und du sollst kein Gottesbild haben. Du sollst den Namen des Herrn nicht mit missbrauchen und du musst den Sabbat gedenken und ihn heiligen. Heiligen heisst für Gott reservieren, auf Seite tun. Und die andere 6 Gebote, dort geht es um Beziehung zwischen Menschen. Ja? Also 10 Gebote, die sind auch in 2 Gruppen unterteilt. Gott-Mensch und Mensch-zu-Mensch. Und das ist eigentlich genau das, was Jesus gemeint hat, als er den die Pharisäer geantwortet hat, was ist denn das größte Gebot? Die Pharisäer haben sie ja gefragt, ja, was ist denn das größte Gebot vom ganzen Gesetz? Und Jesus hat dann geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dort tut er halt zusammenfassen, dass deine Beziehung mit Gott fundamental ist. Und nachher sagt er, das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also, falls der keine Zeit hat, um die ganze Bibel zu lesen, einfach mal das auswendig wissen und der wüsste schon, um was das alles geht. Ja? Das ist auch das, was den Johannes erwähnt. Er meint ja, eben, wir sollen in seinem Gebot wandeln und wir sollen in der Liebe wandeln. Aber wie wir erkannt haben, das alles tut sich ja zusammenfassen in der Tatsache, dass wir ja uns aneinander lieben sollen. Mit der Liebe, die von Gott kommt. Weil wenn wir es mit irgendetwas anderes machen, wenn wir es versuchen, mit unseren eigenen Kräften, unsere Feinde zu lieben, das kommt nicht gut aus. Und deswegen ist das so der zweite Punkt, den er bringt. Und zwar, wir sollten uns aneinander lieben, das ist wirklich Basis. Und er sagt auch noch, dass in dem, dass wir halt in der Liebe wandeln, wandeln wir ja auch automatisch in seine Gebot. Für diejenigen von euch, die die Predigtserie vom 1. Johannes gehört haben, falls ihr es noch nicht gehört habt, könnt ihr es online auch noch hören, dann könnt ihr es abladen. Oder auch streamen. Dort geht es darum, dass damals relativ viele Strömungen, genau, danke schön. So neue Strömungen gehabt, die dann klar separiert haben. Ja, nein, du kannst intern Gott lieben, aber extern kannst du deinen Nachbar killen, wenn er irgendwie deine Pflanze tötet hat. Oder? Das ist komplett irgendwie erlaubt. Aber Johannes macht es eindeutig, ja nein, das, was innen passiert, wenn der in Gott sind, wenn der seine Liebe in euch hat, dann ist das auch extern. Und das könnt ihr auch anhand von der Gebote sehen und erkennen. Das ist auch der Grund, warum dass mehr Christen eigentlich von den Leuten, die nicht Christen sind, erkannt werden als Christen, weil wir uns aneinander lieben. Und die Liebe ist sichtbar. Es ist nicht nur spürbar. Es ist sichtbar. Und das ist für mich etwas, wo es ist extrem wichtig zu verstehen, dass die Liebe allein kann Welten bewegen. Und zwar, wenn wir uns aneinander würden, so lieben, wie halt Johannes es im Kopf hatte, dann würde die Liebe allein evangelisiert. Dann würde die Liebe allein die Leute, die draußen sind, erkennen, sie haben etwas, was wir nicht haben. Und das würde ich gerne haben. Dann müssen wir sie nicht kognitiv überreden. Dann müssen wir nicht Diskussionen führen, warum das Gott existiert und warum dies und das ist. Glaube ist nicht kognitiv. Glaube ist etwas, was von innen kommt. Es ist etwas, was tief verwurzelt ist in uns. Und deswegen ist Liebe die einzige Art und Weise, wie wir dann können eigentlich zeigen, dass Gott in uns lebt. Und deswegen sind Taten und Liebe, die kommen, gehen eigentlich aneinander. Und es gibt halt andere Verse, wie zum Beispiel im 1. Korinther, wo dann sagt, wie gesagt, wenn ich dann in anderen Sprachen der Menschen oder der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Also es bringt nichts, wenn wir im Dienst sind, wenn wir Musik machen oder predigen oder Technik machen oder Begrüßung machen. Wenn wir das ohne seine Liebe machen, dann nützt das nichts. Dann sind wir einfach die Leute am Manipulieren oder am, ich kann mal sagen, einfach mal am Täuschen. Schlussendlich, dann wir machen das für Gott, nicht für die Menschen. Und wiederum das Umgekehrte. Es kann doch nicht, also es geht nicht, dass der von dieser Liebe erfüllt sind und dass der nicht handelt. Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Und das ist der zweite Punkt, wo Johannes in seinem Brief an die auserwählte Frau schreibt. Und zwar, dass Liebe und Taten, die gehen aneinander. Sie weiß es bereits, aber sie tut es einfach mal wiederholen, weil das so extrem wichtig ist. Und nachdem er die ersten zwei Punkte erwähnt hat, geht er eigentlich zu einem Teil, wo er auch bestimmte Warnungen gibt. Und er sagt, denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist, das haben wir schon gelesen. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Er hat die ersten fünf Kapitel, die ersten fünf Verse damit verbracht, einfach mal die Grundsteine nochmals zu wiederholen. Christus soll zentral sein. Und wenn Christus zentral in dir ist, dann ist bei dir Liebe und Taten, die gehen aneinander, die gehen zusammen. Und jetzt sagt er, mit dem, passet mal auf. Weil es passiert etwas da draußen. Und zwar, er sagt, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre bleibt. Die lutherische Übersetzung, die sagt, wer übertritt und nicht bleibt. Und die Neue Genfer Übersetzung sagt auch, wer nicht in der Lehre von den Menschen gewordenen Christus bleibt, sondern darüber hinausgeht. Abweichen kann nur jemand, der auf dem Weg läuft. Ja? Und wir sind auf dem Weg. Ich tue das noch wiederholen. Abweichen kann nur jemand, wo den Weg am Wandeln ist. Die Personen, die in der Liebe wandeln, im Geist wandeln, mit Gott wandeln, die seine Gebote folgen, die in der Liebe versuchen, den Feind zu lieben, genau die Personen sind die, die das gehören sollten. Und wenn du das Gefühl hast, du gehörst zu dieser Gruppe, dann Johannes schreibt zu dir jetzt, pass mal auf, dass du nicht abweichst. Wie gesagt, er sagt, dann seht euch vor, denn wie Matthäus 24 auch noch geschrieben ist, es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Es werden große Zeichen und Wunder tun. Ja? Also man wird etwas sehen, man wird etwas hören. Wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Und wie wir am Anfang gesehen haben, die Auserwählten sind die Gemeinde. Ist die Gemeinde, sind die Leute, die Teil der Gemeinde sind. Und das wird, das kommt, die Thematik kommt immer wieder vor. Du musst aufpassen, dass der nicht vom Weg abweicht, dass der dann glaubt, das, was die den falschen Propheten lehren. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt gegangen. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Und was Johannes da sagt, ist, ich weiß, dass du Wahrheit kennst. Das haben wir ja vorher gesehen. Ich weiß, dass du auch unterwegs bist mit Gott, dass du Liebe und Taten miteinander verbunden hast und dass du unterwegs bist. Und du musst aufpassen, dass du nicht aus dem Weg gehst, dass du abweichst. Du bist selber verantwortlich dafür. Ja? Das heisst, jeder einzelne von euch müsste jetzt nach der Predigt überlegen, was hat der Hans jetzt gesagt? Stimmt das wirklich? Steht das in der Bibel? Kann man das bestätigen? Wer hat das denn sonst noch gesagt? Nehmt einfach mein Wort nicht einfach mal so an, nur weil ich da vorne stehe. Und der glaubt, oh, die Gemeindeleitung nimmt halt schon gut an, irgendwie der Hans kann irgendwie etwas Gescheites sagen und deswegen steht er da vorne. Und deswegen tue ich mal so ein bisschen ja, Notizen schreiben und dann ist es gut. Sondern egal wo der sind, egal in welcher Gemeinde, egal in welchem Land das der sind, auch egal in welcher Denomination das der sind. Wie gesagt, wir sind Teil einer universellen Kirche. Wir sind aber selber verantwortlich, alles zu prüfen, was passiert. Und da muss ich halt selber auch noch zugestehen, dass ich komme von einem Background, ich komme von einem Hintergrund, wo wir recht konservativ sind. Also wir sind ziemlich, es gibt viele komm, Juli, du kennst mich, was wollte ich sagen? Geistesgaben, genau. Es gibt biblisch auch relativ viele Geistesgaben. Mehr aber in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, ist es auch ziemlich, können wir sagen, ziemlich zurückhaltend gewesen, genau. Weil wir eben Angst hatten, ja, wenn jemand kommt und eben prophezeit, das ist irgendwie viel zu viel Gugus, oder? Lieber nicht daran glauben und dann sind wir auf der sicheren Seite. Oder? Das ist so ein bisschen der Gedanke, wo ich hatte mit Aufwachsen, oder? Wenn ich das nicht kenne, dann tue ich es lieber auf die Seite, weil dann bin ich geschützt in dem, was ich weiß, was ich kenne. Und obwohl ich dann selber verantwortlich bin dafür, und es ist auch gut, dass ich so ein bisschen das Ganze überprüfen. Johannes sagt gleichzeitig, geht nicht geringschätzig mit dem um. Weil es kann auch sein, dass der wirklich göttliche Prophezeiungen einfach mal aus Seite tun, aus Angst. Und wir haben den Geist, um das zu überprüfen. Also wir müssen auch mutig sein, um aufzustehen und das Ganze auch prüfen. Und zu guter Letzt, und das ist auch ein Thema, das ich unbedingt ansprechen wollte, aber wir haben sicher keine Zeit, um so ein bisschen mehr darüber zu reden. Johannes sagt, passet auf, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Und für diejenigen von euch, die jetzt glauben, oh, der Lohn ist sicher der Himmel, oder? Weil Himmel ist irgendwie das Ziel und wir müssen auf den Weg fallen, damit wir unsere Rettung nicht verlieren. Die Rettung ist durch Gnade. Und weil die Rettung durch Gnade ist, können wir sie weder durch Taten gewinnen, noch durch Taten verlieren. Aber es gibt auch einen Vers, der das etwas klarer sagt. Und zwar im 1. Korinther schreibt der Paulus: Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Und jetzt, was sagt er nachher? Er selbst wird zwar gerettet sein, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Liebe Gemeinde, es macht einen Unterschied. Es hat Konsequenzen. Gerettet sie oder nicht, ist nicht alles. Himmel oder nicht, ist nicht alles. Es gibt viel mehr. Die Bibel redet über Kronen, wo verteilt werden. Die Bibel redet über eben den Lohn, vollen Lohn, der auch gegeben wird. Es gibt Konsequenzen, wenn wir vom Weg abweichen. Und wie gesagt, wir werden jetzt hier nicht mehr ins Detail gehen, weil das ist auch per se eine eigene Predigt. Es ist einfach wichtig für euch zu wissen, dass das auch da ist. Und am Schluss sagt er im Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, dann nehmt ihn nicht ins Haus auf. Grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, und Grüße damals war wohl dir, sei willkommen, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Also nehmt Stellung. Und das mag für so Schweizer Kultur, wo Neutralität so ein bisschen gern hat, ein bisschen schwierig sein. Aber wie am Anfang gesagt worden ist, es gibt keine graue Zone. Entweder dafür oder dagegen. Entweder Jesus ist Gottes Sohn oder ein Verrückter. Entweder verteidigen wir, dass Jesus der Christus ist, weil das ist die Aussage. Es geht nicht um Details. Ja? Es geht nicht um irgendwie eine volle Band als irgendwie Worship oder nur akustisch. Es geht nicht um irgendwie spanisch sprechende Prediger oder einen deutsch sprechende Prediger. Es geht um die Tatsache, dass Jesus ein Christus ist. Die Lehre Christi. Und deswegen, jetzt das so ein bisschen zum Schluss. Am Anfang habe ich ja gesagt, 2. Johannes ist wie ein Brief, wie ein E-Mail von einem alten Freund. Und deswegen habe ich so ein bisschen alte Punkte genommen, die Johannes damals geschrieben hat, und überlegt, okay, wenn er heutzutage in unserem Kontext schreiben würde, wie würde es denn aussehen? Einfach auch mit unserer Redeart, oder? Und deswegen, Paulus hat auch, of course, also seine eigene E-Mail-Adresse, oder? apostel.johannes@teamjesus.il, schreibt an userwelt@gmail.com. Grüße und Gedanken anstößen. Ja? Liebe, du kannst deinen Namen dort einsetzen. Ja? Liebe Priska, danke für deine Einladung. Ich freue mich riesig, euch wieder zu sehen. Ich habe euch so viel zu erzählen, es ist so viel passiert. Ich möchte aber jetzt nur ein paar Punkte erwähnen, die mir jetzt auf dem Herzen liegen. Es ist so schön, dass einige von deinen Kindern jetzt sich bekehrt haben und auf dem Weg sind. Und danke, dass du diese Freude mit mir teilst. Es mag sehr schwierig sein, als zweiter Punkt, weil wir alle so unterschiedlich sind. Aber liebt einander in Tat und Wahrheit. Denn die Lehre Christi basiert auf dieser göttlichen Liebe und seinen Geboten. Tut alles in seinem Namen. Hashtag Paulus an die Kolosser. Und dritter Punkt letztlich. Es gibt viele Online-Prediger, ja, die die Wahrheit nicht lehren. Ihr wisst ja, dass alles schlussendlich um die Lehre Christi gehen sollte. Und sobald sie nicht im Zentrum liegt, ist die Lehre falsch. Passt gut auf, distanziert euch davon und verliert somit nicht euren vollen Lohn im Himmel. Ich möchte jetzt keinen Roman schreiben, denn wir können alles andere ruhig bei meiner Ankunft mit einem Kaffee besprechen. Liebe Grüße und in Christus verbunden, Johannes. PS, deine Schwester und ihre Familie sind Grüße. Das steht auch am Schluss von Johannes. Zum Schluss würde ich euch gerne noch die folgende Frage einfach mal so stellen. Falls ihr so ein Brief oder so ein E-Mail kriegt, wie würdet ihr quasi auf die Frage antworten? Wo in deinem Leben ist Christus nicht im Zentrum? Wo macht er das aus eigener Kraft? Wo macht er das aus einfach eigener Motivation und nicht wirklich für ihn? Wer ist schwierig zu lieben? Weil, wie gesagt, diese Liebe ist eine Liebe, die göttlich ist, die alles kann. Das haben wir als 1. Korinther 13, wir haben ja die Predigt von Christoph ja gehabt. Da können wir auch erkennen, wer ist es für uns denn schwierig zu lieben und wieso. Und dort können wir halt wirklich zu Gott gehen und fragen, was passiert mit mir, dass es so schwierig ist. Und sind dir die falschen Lehren gleichgültig? Müsstest du eigentlich irgendwo einfach mal so Stellung nehmen und sagen, nein, weil das mache ich nicht mit. Ich würde noch gern zum Schluss noch beten. Herr, danke, dass du so direkt zu uns sprichst. Danke, Herr, dass du auch deine Apostel gebraucht hast, die die Briefe geschrieben haben, die heutzutage immer noch gelten. Und Herr, wir wollen dich wirklich zum Zentrum haben. Wir wollen dich im Zentrum von unserem Leben haben, damit wir in deine Wahrheit wandeln können, damit wir in deine Liebe wandeln können, damit wir die göttliche, unverständliche Liebe könnt selber in uns haben. Die Liebe, die von dir predigt, die Liebe, die alle könnt lieben können, sogar unsere Feinde. Und wir bitten dich auch, dass du uns dann das Wissen gibst, dass du uns auch die Kraft gibst, zu erkennen, Herr, wer das dein Wort nicht predigt, wer das dich nicht im Zentrum predigt, wer das nicht deine Lehre predigt. Und auch, dass wir dort könnt auch Stellung nehmen und ihnen nicht helfen. Bitte segne uns, bleib bei uns jetzt auch im Abendmahl und zeig uns, Herr, was du uns zeigen willst. In deinem Namen. Amen.